Es tut sich auch in der internistischen Onkologie, gerade am Gebiet des Kolorektalkarzinoms, enorm viel. Und ich möchte heute drei Neuerungen hervorheben, die uns selber sehr motivieren, sehr beschäftigen und sehr stimulieren. Ganz klar, die Immuntherapie geht auch nicht in der Behandlung des Kolorektalkarzinoms vorbei. Wir sehen ja die Immuntherapie bereits etabliert als wichtige Therapieoption beim Melanom, beim Bronchuskarzinom. Wir haben sehr schöne Daten gesehen beim Nierenzellkarzinom und eben aber auch erste Daten beim metastasierten Kolorektalkarzinom. Für jene, die nicht genau wissen, was diese Immuntherapien bewirken, in Wahrheit geht es darum, dass die Tumorzelle sich normalerweise ganz gut verstecken kann vom eigenen Immunsystem, indem sie hier Rezeptoren hat, die einfach die T-Zellen lahmlegt. Quasi die Tumorzelle hat eine Tarnkappe auf. Mit Antikörpern gegen dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip kann man der Tumorzelle die Tarnkappe runterreißen und plötzlich erkennt das eigene Immunsystem die Tumorzellen und kann es angreifen. Diese sogenannten Checkpoint-Inhibitoren sind eben, wie gesagt, in manchen Tumorentitäten bereits etabliert und gehören zum Standard. Beim Kolorektalkarzinom sind wir hier noch in der experimentellen Phase, aber haben erste Daten gesehen. Wir können grob zwei Gruppen von Antikörpern hier unterscheiden. Auf der einen Seite Antikörper gegen den CTLA-4 und auf der anderen Seite Antikörper gegen BD1 oder BDL1, also das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und wie gesagt, die sind etabliert bei gewissen Tumorentitäten und wir haben aber auch beim metastasierten Kolorektalkarzinom bereits Daten mit diesen Checkpoint-Inhibitoren gesehen. Prominent ist publiziert im New England Journal of Medicine, letztes Jahr beim Internationalen Kongress in Chicago auch präsentiert, sind Daten mit einem BD1-Inhibitor beim Pembrolizumab, der bei 41 Patienten getestet wurde. Das heißt, die Patientenzahlen noch relativ gering. Aber hier wurden Patienten getestet mit Kolorektalkarzinom, entweder Mismatch Repair defizient, das heißt Mikrosatelliten instabil oder Mikrosatelliten stabil, beziehungsweise auch Mikrosatelliten instabile Patienten, die kein Kolorektalkarzinom hatten, sondern das Primo an einem Ort des Gastrointestinaltraktes sitzt. Da waren dabei Magenkarzinome, Gallengangskarzinome, Pankreaskarzinome. Sie sehen auch ganz schön hier, die blauen und schwarzen Kurven sind jene Patienten gewesen, die Tumore hatten mit einer Mikrosatelliteninstabilität, während die roten Kurven jene Tumore waren, die Mikrosatelliten stabil waren. Sie sehen ganz deutlich, diese Kurven gehen auseinander. Wir haben hier einen ganz sehr guten, reproduzierbaren, sehr verlässlichen prädiktiven Marker mit der Mikrosatelliteninstabilität und Sie sehen hier nicht nur das Schrumpfen des Tumormarkers, sondern tatsächlich auch der Tumorlast in diesem Waterfall-Plot, dass tatsächlich, das waren alles vortherapierte Patienten, mit dieser Immuntherapie die Tumorlast zum Schrumpfen gebracht werden konnte. Aber wie gesagt, nur bei Patienten mit Mikrosatelliteninstabilität, unabhängig, ob das jetzt Kolorektalkarzinom-Patienten oder andere GI-Cancer-Patienten waren. Warum ist das so? Warum ist es die Mikrosatelliteninstabilität? Wir wissen, dass mikrosatelliteninstabile Tumore sehr viel Neoantigene haben, also sehr hypermutiert sind und durch diese Hypermutationen, durch diese vielen Mutationen wahrscheinlich das eigene Immunsystem besonders gut darauf anspringt, weil sehr viele fremde Antigene hier exprimiert werden und das sind eben die mikrosatelliteninstabile Tumore, die besonders gut auf so eine Immuntherapie ansprechen. Wir sehen aber auch gleichzeitig, das ist die Minderzahl der Patienten mit Kolorektalkarzinom. Wir sprechen hier im Stadium 4 metastasierten Setting zwischen 5 und maximal 15% unserer Tumore. Wir sehen umgekehrt auch an den Daten allerdings, dass es jene Patienten sind, das waren alles vortherapierte Patienten, wenn diese eine Mikrosatelliteninstabilität hatten, dann gab es hier tatsächlich Krankheitskontrollraten von 90% und Patienten, die keine Mikrosatelliteninstabilität hatten, hatten keine Response-Rate, 0% Response. Das heißt, tatsächlich ein sehr verlässlicher, prädiktiver Marker auf das Ansprechen einer Immuntherapie. Und wenn wir uns anschauen, die progressionsfreien Überlebenskurven, wie gesagt, alles vortherapierte Patienten, dann sehen wir, wie deutlich, die sich unterscheiden zwischen Patienten mit Mikrosatelliteninstabilität und Patienten, die diese nicht aufwiesen. Da gehen die Kurven deutlich auseinander. Das sind Kolorektalkarzinompatienten gewesen, die unteren Kurvenpatienten außerhalb von Kolorektalkarzinom-Tumore des Gastrointestinaltraktes. Schauen wir auf die Gesamtüberlebenskurven, dann sehen wir auch die Gesamtüberlebenskurven gehen sehr, sehr deutlich auseinander zugunsten jener Patienten, die Mikrosatelliten instabil waren und mit Pembrolizumab, mit diesem Antikörper behandelt wurden. Deutlich hervorzuheben ist, wie gut verträglich diese Therapien sind. Zu sehen waren Grad 3, 4 Toxizitäten, Anämie, damit können wir gut umgehen, selten mal auch eine Lymphopenie. Durchfallerkrankungen waren extrem selten, nur 5% der Patienten hatten höhergradige Durchfallerkrankungen. Und es waren tatsächlich 3 Patienten hier auch dabei, allerdings, die eine Iliosymptomatik entwickelten. Das heißt, im Vergleich zu klassischen Chemotherapien, sehr gut verträgliche Therapie mittels dieses Antikörpers. Dass das nicht nur in Studien funktioniert, sondern tatsächlich auch bei uns. Wir haben hier mit erste Erfahrungen gemacht. Das war eine 42-jährige Patientin, die uns von einem Auswärtigen Haus zugewiesen wurde, weil keine Therapieoptionen nach Standard vorhanden. Wir haben gesehen, diesen bulky disease, diesen großen Tumor mit 14 cm Durchmesser, die Patientin ist in den Rollstuhl gekommen, die konnte nicht gehen, aufgrund auch der Polyneuropathie teilweise durch die Vortherapien. Und wir haben gesehen, die Patientin ist mikrosatelliteninstabil oder der Tumor ist mikrosatelliteninstabil. Und wir haben dieses Pembrolizumab angewandt und nur nach 3 Monaten ist es zu einer deutlichen Schrumpfung des Tumors gekommen. Nur mehr 4 cm Durchmesser. Wir behandeln die Patientin nach wie vor weiter seit September letzten Jahres. Sie macht sich auch klinisch sehr gut, keine Nebenwirkungen. Sie läuft wieder rum und hat deutlich an Lebensqualität gewonnen. Was können wir noch als Highlight präsentieren? Es gibt neue Richtlinien durch die Europäische Gesellschaft für medizinische Onkologie, ESMO, für die Behandlung des metastasierten Kolorektalkarzinom. Lang war unklar, welchen Antikörper sollen wir hier dazu kombinieren. Die ESMO ist hier deutlicher geworden als bisher. Sie sagt, Patienten, die RAS-Wildtyp sind, die sollen mit einem Anti-EGF-Rezeptor-Antikörper behandelt werden plus Chemotherapie. Sicher, wenn sie RAS mutiert sind, verbietet sich der Anti-EGF-Rezeptor-Antikörper, der wirkt dann nicht, dann können wir dann mit einem Bevacizumab behandeln. Und erstmalig geht die ESMO auch in die Richtung zu sagen, wir sollten auch BRAF-Mutationen testen, weil das ein negativ prognostischer Marker ist. Diese Patienten profitieren, wenn sie fit sind, von einer Triplet-Chemotherapie mit oder ohne Antikörper. Brauchen wir keine Zytoreduktion, weil eine Operation nicht in Frage kommt oder nie in Frage kommt, die Erkrankung sehr indolent ist in ihrem Verlauf, dann haben wir mehr Wahl, dann können wir den Antikörper im Falle eines RAS-Wildtyps uns aussuchen. Ist der Patient oder der Tumor RAS mutiert, ist sowieso nur Bevacizumab vorhanden. Auch für den älteren, fitten Patienten, klare Empfehlung, sollten wir gleich behandeln, irgendwo die Dosis nur reduzieren, aber nicht unbedingt auch eine Antikörpertherapie vorenthalten, wenn der Patient fit ist. Warum sagt die ESMO so deutlich, Anti-EGF-Rezeptor-Antikörper sind überlegen? Wir haben in den letzten Jahren 3 Head-to-Head-Comparison-Trials, also Kopf-an-Kopf-Vergleich-Studien gesehen zwischen Cetuximab und Bevacizumab oder Panitumumab und Bevacizumab. Das ist jeweils ein Anti-EGF-Rezeptor-Antikörper versus Anti-Angiogenese. Und allen Studien gemeinsam, wenn man den Meta-Analysen Glauben schenkt, die diese Studiendaten gepoolt haben, war, dass die Patienten deutlich im Gesamtüberleben profitieren, wenn man sie mit einem Anti-EGF-Rezeptor-Antikörper in der Erstlinie behandelt. Also hier eine Hazard Ratio von 0,77 in der gepoolten Analyse zugunsten des Anti-EGF-Rezeptor-Antikörpers in der Erstlinienbehandlung. Aber auch die Responserate war besser mit einer Odds Ratio von 1,46 zugunsten der Anti-EGF-Rezeptor-Therapie. Wohlgemerkt immer nur für Patienten mit einem Tumor mit RAS-Wildtyp-Status. Das sind so in etwa die Hälfte unserer Patienten. Sehr interessant sind auch Daten von einem neuen Medikament, die uns letztes Jahr präsentiert wurden. Dieses Medikament wird heuer noch in Österreich zugelassen. Es gibt bereits die positive Empfehlung von der EMEA, der Arzneimittelbehörde der Europäischen. Der Handelsname wird sein Lonsurf, TAS 102 ist der Produktname. Und wir haben gesehen in einer randomisierten Studie im Salvage-Setting, dass TARS 102 im Verhältnis zu Best Supportive Care alleine sehr wirksam ist. Der primäre Endpunkt war Gesamtüberleben und Sie sehen, dass das eine wirksame Substanz ist. Das Gesamtüberleben oder die Wahrscheinlichkeit zu versterben mit einer Hazard Ratio von 0,68 signifikant senken kann. Es waren allerdings auch das progressionsfreie Überleben signifikant verlängert mit einer Hazard Ratio von 0,48 und somit eine nur halb so hohe Wahrscheinlichkeit, progredient zu werden, wenn Patienten mit diesem Medikament behandelt wurden. Wohlgemerkt, das ist ein Medikament zum Schlucken, das ist ein Medikament, das für die Patienten sehr gut verträglich ist, so gut wie keine Nebenwirkungen für den Patienten subjektiv hat, objektiv allerdings sehr häufig zu Neutropenien führt. Das heißt, stellt für uns keine so große Herausforderung her, für uns Onkologen, aber wir müssen uns das Blutbild anschauen. Etwa nach 3 Wochen nach Einnahmebeginn sehen wir in etwa der Hälfte der Patienten Neutropenien und müssen manchmal Dosis reduzieren. Subjektiv merkt der Patient davon nicht viel, kein Haarverlust, kein Hand-Fuß-Syndrom, so gut wie nie Diarrhöen, so gut wie nie Stomatitis. Das heißt, eine sehr gut verträgliche Substanz für die Patienten. Wir haben hier in Wien innerhalb der Zulassungsstudie 15 Patienten behandelt und jetzt im Namen eines Early Access Programms bereits 35 Patienten behandelt und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, ein neues Medikament, das wir im Laufe, wahrscheinlich im Juni in Österreich bekommen werden zur Verschreibung, 4 Patienten im Salvage-Setting mit metastasiertem Kolorektalkarzinom. Und damit bin ich schon wieder am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.